SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin, ich bin Susanne Hinn. Schön, dass Sie dabei sind. Was haben Wertschöpfung und Wertschätzung miteinander zu tun?
Also ich kann eigentlich nur Wertschöpfung erreichen, wenn dementsprechend auch die Kosten gedeckt werden. Das heißt also, mit der Philosophie Geiz ist kalt, billig, kommen wir da nicht weiter, sondern es soll eine faire Auseinandersetzung geben über den Wert der Produkte und darum passt das so gut zusammen, Wertschöpfung und Wertschätzung.
Sagt Jochen Detmar, einer der Herausgeber des kritischen Agrarberichts, der letzte Woche veröffentlicht wurde. Warum viele alternative Landwirte das Gefühl haben, von beidem nicht genug zu bekommen, das hören Sie gleich hier. Außerdem geht es in global um die Risiken der Bioökonomie und um die Gletscher, die immer kleiner werden. Zunächst aber erst einmal zu dem Ereignis der vergangenen Woche, der Amtseinführung des alten und neuen US-Präsidenten Donald Trump vergangenen Montag. Und der hat noch am gleichen Abend das gemacht, was er vorab schon angekündigt hatte und ein Dekret unterschrieben, mit dem die USA aus dem Klimaschutzabkommen von Paris aussteigen. Janina Schreiber aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima. Trump hat ja nie Zweifel daran gelassen, dass er diese Vereinbarung für überflüssig hält. Aber was heißt das jetzt konkret?
Also das ist natürlich eine Komplettabsage an die Weltgemeinschaft, beim Kampf gegen die Klimakrise mitzumachen. Und konkret wird die USA damit dann keine Pläne mehr beim Klimasekretariat der Vereinten Nationen, beim UNFCCC, vorlegen müssen. Diese Pläne sind laut Pariser Klimaabkommen nämlich alle 5 Jahre fällig und darin müssen die Staaten eben erklären, wie sie ihren Ausstoß an Klimagasen zurückfahren wollen. Die Idee dabei ist einfach, eine Regelmäßigkeit reinzubringen und diese Ziele im besten Fall eben immer ambitionierter zu stricken. Und gerade für finanziell schlecht aufgestellte Staaten, Entwicklungsländer, ist es so wichtig, dass große Volkswirtschaften, also Industrienationen wie die USA, sich auf den Klimakonferenzen dazu verpflichten, Geld zu zahlen und zu mobilisieren für Entwicklungsländer. Denn je mehr Geld da fließt, desto ambitionierter können auch Entwicklungsländer ihre Klimapläne dann schreiben. Und aus dieser Verantwortung mitzuzahlen, hat sich die USA mit gestern eben rausgezogen.
Die in Anführungszeichen Kündigungsfrist für das Pariser Klimaschutzabkommen beträgt 1 Jahr. Das heißt, Anfang 2026 sind die USA, einer der größten CO2-Emittenten weltweit, draußen. Ist damit der internationale Klimaschutz gescheitert?
Das ist natürlich ein schreckliches Signal. Die USA ist zweitgrößter Verursacher von Treibhausgasen weltweit nach China und die USA sind die größte Volkswirtschaft der Welt. International haben sie also erstens Gewicht und zweitens Verantwortung. Wenn sich so ein Player dann rauszieht und dieses Gewicht eben in die Förderung fossiler Energien steckt, dann ist das schlecht für den internationalen Klimaschutz. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir 2024 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung erlebt haben und sehen, dass diese Erderhitzung ja schon heute Extremwetter verschärft. Der Ausbau klimafreundlicher Energie aus Wind und Sonne zum Beispiel wäre also enorm wichtig und das schnell. Und da sagen viele Expertinnen und Experten, Trump und seine Regierung werden sicherlich die Dynamik dieser Energierevolution der Erneuerbaren auch in den USA in gewissem Maße abbremsen, aber eben bestimmt auch nicht ganz zum Erliegen bringen. Denn wir erleben gerade schon, dass viele andere Länder, allen voran China, massiv in die Erneuerbaren investieren. Noch nie in der Geschichte der Menschheit ist eine Energieform so schnell gewachsen wie jetzt die erneuerbaren Energien. Und diese Dynamik, die dürfte trotz des Ausstiegs der USA weiter anhalten.
Besteht denn die Gefahr, dass andere Länder jetzt auch sagen, okay, dann machen wir auch nicht mehr mit beim Klimaschutz?
Natürlich ist die Sorge davor wirklich groß. Auch bei der Weltklimakonferenz in Baku zeigte sich das ja schon. Dort reichte ein Austausch zwischen Trump und dem argentinischen Präsidenten Javier Milei, damit der die gesamte gut 80-köpfige argentinische Delegation dann nach Hause schickte. Also es würde jetzt drauf ankommen, wie viele dieser Bremserstaaten ein Donald Trump eben hinter sich versammeln kann. Es gibt aber tatsächlich eine erste Analyse, was dieser Trump-Effekt für die Erderhitzung bedeuten könnte. Die Forschenden des Vergleichsportals Climate Action Tracker, die haben das schon vor einigen Wochen mal berechnet und eben gefragt, wie viel trägt das zur Erderwärmung bei, wenn die USA zum Beispiel den Inflation Reduction Act zurückdrehen. Das ist ein großes Investitionsprogramm mit Klimafokus in den USA. Und die Forschenden kommen auf 0,04 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts, also bis 2100 mehr. Bedeutet, der Trump-Effekt ist demnach also verkraftbar, aber Es bleibt eben nur dabei, wenn einzig die USA jetzt ihren Kurs ändern und es keine Nachahmer geben wird. Und natürlich verändern solche Bremser wie Trump den Diskurs, also nicht nur in den USA, sondern auch weltweit.
Da kann man wirklich nur hoffen, dass in anderen Ländern die Vernunft stärker ist als der Populismus. Vielen Dank, Janina Schreiber. Und es gibt noch mehr unerfreuliche Nachrichten. Wir Deutschen, die wir ja eigentlich die inoffiziellen Weltmeister bei der Mülltrennung sind, werden beim Verpackungsmüll nachlässig. Alice Thielson.
Inzwischen landen 20-40% Restmüll in der gelben Tonne, die eigentlich Verpackungsabfälle sammelt. Das beeinträchtigt die Qualität der Abfälle, die zum Recycling gehen sollen. Insgesamt wurde weniger Müll über die gelben Tonnen gesammelt. Der Verpackungsverbrauch ist zurückgegangen. Anhaltende Rezession heißt, die Deutschen konsumieren weniger. Die gesetzlichen Vorgaben, wie viel von dem gesammelten Verpackungsmüll recycelt werden soll, wurden bei Glas-, Getränkekartons und Verbundverpackungen nicht erfüllt. Bei Kunststoff und Aluminium wurde hingegen mehr verwertet, als die Quote vorgibt. Insgesamt wurden 2023 mehr als 5,5 Millionen Tonnen Verpackungsabfälle in Deutschland gesammelt.
Die Flut an Verpackungsmüll ist das eine, dass vieles davon aus Plastik ist und damit der haltbarste Müll überhaupt das andere. Um wenigstens Letzteres abzumildern, gibt es schon länger Versuche, auch Verpackungsmaterialien aus erneuerbaren Stoffen herzustellen, etwa ein Tetrapack aus Zuckerrohr. Diese sogenannte Bioökonomie, also die Nutzung natürlicher, nachwachsender Rohstoffe anstatt fossiler, kann ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität sein, aber sie birgt auch eine Menge Risiken. Denn Bioökonomie kann die Übernutzung unserer Ressourcen, die Ungerechtigkeit zwischen Nord und Süd und die Ausbeutung ärmerer Länder noch weiter verschärfen. Um dieses Thema ging es auch in der letzten Woche bei einer Diskussion am Rande der Grünen Woche. Mit dabei war Morgan Odi von La Via Campesina, einem internationalen Bündnis von Landwirten, Fischern oder auch Indigenen. Für sie löst Bioökonomie das Hauptproblem des Klimawandels nicht, die soziale Ungerechtigkeit.
Es gibt genug Güter auf der Welt, sagt sie, um allen Menschen ein vernünftiges Leben zu ermöglichen. Aber es reicht nicht, um einigen sehr Reichen ein Leben zu erlauben, in dem sie begrenzte Ressourcen wie Land, Wasser und Energie sinnlos verschwenden, während viele Menschen weder ein vernünftiges Zuhause noch genug Essen noch Zugang zur Gesundheitsvorsorge haben.
Bioökonomie, wie wir sie momentan betreiben, der Meinung war auch Jutta Kill von der NGO World Rainforest Movement, ist Kolonisation mit anderen Mitteln.
Das Land dort wird oft dann von europäischen Firmen bewirtschaftet, um Biomasse zu produzieren für den Verbrauch von Materialien und Produkten hier. Das heißt, der Bevölkerung vor Ort im globalen Süden fehlt das Land, um Nahrungsmittel zu produzieren.
Immer noch glaubten viele, wir könnten an unserem Konsumverhalten festhalten, wenn es uns nur gelänge, nachwachsende Quellen zu erschließen. Aber wir können auf der Erde nur eine begrenzte Menge an Rohstoffen anbauen. Und deshalb, sagt Kill, müssen wir als Gesellschaft eine Frage ganz an den Anfang stellen.
Für die Produktion welcher Produkte wir Land benutzen wollen. Das bedeutet, dass vieles von dem, was wir heute nutzen und morgen wegwerfen, nicht mehr produziert werden kann, weil wir mit dem Material, was wir heute verwenden und verschwenden, mehr als einen Planeten bräuchten, um Bioökonomie umzusetzen.
Einigkeit bestand bei der Diskussion darüber, dass wir den Platz vor allem dafür brauchen, um Lebensmittel für Menschen zu produzieren. Erst dann kann es um Futter, Energie, Pflanzen und andere nachwachsende Rohstoffe gehen. Doch die Realität sieht gerade so aus, dass immer mehr Konzerne aus dem reichen Norden versuchen, sich Flächen im Süden zu sichern. Es gibt zwar auf EU-Ebene schon Gesetze, um diese Form der Ausbeutung einzugrenzen, sagt Jochen Spannenberg vom BUND Deutschland. Aber auch wenn sie nochmal verschärft würden, bliebe die Gefahr, dass sie durch profitgierige Unternehmen ausgehebelt würden.
Deswegen glaube ich, dass wir sowas wie eine Größenbegrenzung brauchen, dass maximal so und so viel 1000 Tonnen pro Jahr in solche Produktionsprozesse reingehen können, weil sonst einfach die Leistungsfähigkeit der liefernden Ökosysteme überfordert wird.
Und es geht nicht nur um die Ökosysteme, sondern auch um die Menschen vor Ort, die an dem, was auf ihrem Land erwirtschaftet wird, angemessen beteiligt werden müssen. Die Diskussion, wie sich all diese Konflikte lösen lassen, die steht noch ziemlich am Anfang. Jedes Jahr an einem Donnerstag Mitte Januar, einen Tag bevor die Grüne Woche beginnt, wird genau dort in Berlin der sogenannte kritische Agrarbericht veröffentlicht. Wie der Name schon vermuten lässt, wird sich in ihm konstruktiv und kritisch mit der Art der Landwirtschaft, wie wir sie betreiben, auseinandergesetzt. Herausgegeben wird er vom Agrarbündnis, einem Zusammenschluss verschiedener Organisationen aus den Bereichen nachhaltige und ökologische Landwirtschaft, Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz. Allein das zeigt schon eine gewisse Distanz zum Bauernverband. In diesem Jahr trug der kritische Agrarbericht den Titel Wertschöpfung und Wertschätzung. Unter anderem darüber habe ich auf der Grünen Woche mit einem der Herausgeber, mit Jochen Detmer, gesprochen. Er ist Landwirt in Sachsen-Anhalt und Vorstandssprecher von Neuland, einem Verein, dessen Mitglieder eine artgerechte und umweltschonende Tierhaltung praktizieren.
Global, das Gespräch.
Herr Detmer, wie ist denn die Stimmung unter den ökologisch arbeitenden Landwirten?
Ja, die Stimmung ist differenziert natürlich. Auf der einen Seite muss jeder gucken, wie es auf dem Hof läuft. Das sind denn die Produktionszahlen, das Wetter, Ernteergebnisse, und das andere sind natürlich die Märkte und der agrarpolitische Rahmen. Und das macht uns natürlich Sorgen. Die Märkte machen uns Sorgen, natürlich aufgrund von Inflation, auch Kriegsverunsicherung haben wir schon eine Nachfragedelle zu beobachten gehabt, die sich langsam erholt. Aber wir denken, das Potenzial, was eigentlich in der Bevölkerung ist, naturverträgliche, umweltfreundlich, tiergerechte Produkte zu kaufen, ist da, aber es fehlt an Kaufkraft.
Der BULW sagt, es gibt die Nachfrage, aber wir haben gar nicht das Angebot.
Im europäischen Markt, Sie brauchen nur im Supermarkt zu gucken, ist das Angebot vorhanden.
Es ging ums deutsche Angebot.
Und das ist in der Tat so. Wir müssten in vielen Bereichen hier die Produktion noch ankurbeln, die Rahmenbedingungen verbessern, Wettbewerbsbedingungen für die Umstellung, aber natürlich auch in den Märkten, gerade die tiergerechte Haltung, braucht ja Rahmenbedingungen, Investitionen und so weiter, die nicht von heute auf morgen gehen. Und von daher muss das eben schrittweise gehen. Der Markt und die Förderung und der Umbau, die Beratung müssen Hand in Hand nehmen. Und da sind wir in der Tat etwas in Stocken geraten.
Ziemlich genau vor einem Jahr, gab es die großen Bauernproteste mit brennenden Reifen, mit Straßenblockaden, unter anderem hier in Berlin. Der Präsident des Bauernverbandes, Ruckwitt, hat das auf der Grünen Woche als großen Erfolg bezeichnet. Was hat sich seither verändert?
Also verändert hat sich sicherlich, dass die Debatte über Landwirtschaft und über Agrarpolitik tiefer in die Gesellschaft reingegangen ist. Was sich nicht verbessert hat, dass es sich auch in der politischen Umsetzung widerspiegelt. Da hoffen wir natürlich jetzt im Wahlkampf, aber auch bei der neuen Regierung, in der neuen Legislaturperiode, dass dann die Vorschläge, die wir gemeinsam auch mit dem Deutschen Bauernverband erarbeitet haben, in der Zukunftskommission Landwirtschaft und in der Borchert-Kommission endlich umgesetzt werden.
Sie schreiben im kritischen Agrarbericht, ein Auslöser der Proteste sei gewesen, dass Landwirte sich nicht gesehen fühlen mit dem, was sie für die Gesellschaft leisten. Gilt das für konventionell und ökologisch wirtschaftende Landwirte gleichermaßen?
Ja, das kann man sagen. Es klafft eine große Lücke zwischen Stand und Land, auch bei den ökologisch bewirtschaftenden Betrieben. Es ist ja auch das Thema, auch ein Biobauer muss Mist fahren, der stinkt. Und dann kommt es natürlich zu Konflikten und teilweise zu Verständnislosigkeit. Also hier ist ein großes Maß an Aufklärung notwendig. Ich glaube, auch die Nachbefragungen haben gezeigt, dass es durchaus ein großes Verständnis in der Landwirtschaft gibt. Also man muss immer unterscheiden zwischen dem der Wahrnehmung und dem, was artikuliert wird. Und ich glaube, also das würde ich auch nicht dramatisieren. Wir haben eine breite Zustimmung in der Gesellschaft zur bäuerlichen Landwirtschaft. Es wird schon sehr stark unterschieden, wie produziert wird. Natürlich steht die Agrarindustrie mit Massentierhaltung nach wie vor in Kritik, zu Recht.
Was bedeutet der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche jetzt für ökologisch wirtschaftende Landwirte?
Da wird nicht unterschieden zwischen konventionell und ökologisch. Also das ist in der Region ein Drama für alle, weil die Regeln klar vorgegeben sind, was getötet werden muss nicht. Und das Handelsverbot oder das Standstill gilt für alle. Und wir müssen jetzt nur sehen, was das für die Märkte heißt. Das können wir momentan noch gar nicht abschätzen. Wir haben im Bio- und im artgerechten Bereich keine Überschüsse. Also die werden wir im konventionellen Bereich haben. Wenn 20% Export wegfällt, dann drückt das auf den Markt und in der Regel fallen dann die Preise. Also das wird die konventionellen Kollegen mehr treffen. Man muss sehr stark differenzieren nach den Vermarktungsformen. Und wir haben eben in dem Bereich, der auch im Handel, Stufe 4 oder 3 läuft, Vertragsvereinbarungen, die davon nicht getroffen sind.
Rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien sind in ganz Europa auf den Vormarsch, in Österreich vermutlich bald auch in Regierungsverantwortung. Was bedeutet das für die ökologische Landwirtschaft?
Das können wir momentan noch gar nicht abschätzen, was das hat, weil die Agrarprogramme dieser Parteien sind so konfus und undurchsichtig, dass ich da noch gar keine Einschätzung geben kann, in welche Richtung das geht. Was aber sich abzeichnet, ist zum Beispiel bei der AfD eine Reaktionalisierung der Agrarpolitik. Das halte ich für sehr gefährlich und auch nicht angemessen, um die Herausforderungen, die wir haben im Bereich Klimawandel, Biodiversität zu lösen. Das kann nur gesamteuropäisch gelöst werden.
Haben Sie politisch denn die Unterstützung zurzeit, die Sie gerne hätten?
Wir diskutieren momentan mit allen Parteien, mit Ausnahme der AfD. Und ich glaube, das Interesse ist bei allen da, auch zu den Agrarthemen entsprechende Antworten zu finden.
Was vermissen Sie denn momentan am meisten?
Wir in der Landwirtschaft vermissen am meisten Planungssicherheit. So ein Bauernhof funktioniert ja nicht von heute auf morgen, von einer Ernte zu Ende, sondern eigentlich in Generationen und natürlich auch in Fruchtfolgen in mehreren Jahren. Und das macht uns das Leben momentan sehr schwer. Wir brauchen Planungssicherheit und einen echten Bürokratieabbau. Also was momentan diskutiert wird, ist eher sozusagen die Verringerung von Standards, anstatt wirklich sozusagen diese überbordende Bürokratie, die einfach mit Mechanismen und Kontrollen zu tun hat, zu ändern, vermischt sich hier vieles. Das bedauere ich sehr, weil eigentlich den Bauern und Bäuerinnen, die das jeden Tag machen oder auch die Anträge ausstellen und sich kontrollieren lassen, die leiden darunter. Da geht es gar nicht mal um die Standards, sondern es geht darum, wie das umgesetzt wird. Und das ist momentan katastrophal.
Ihre Erwartung an die neue Bundesregierung?
Die Erwartung ist, im Bürokratieabbau wirklich ernst zu machen und dann natürlich auch Vermarktungsperspektiven bzw. Wertschöpfungsketten zu unterstützen und zu fördern. Und hier brauchen wir Waffengleichheit oder auch die Ende der Wettbewerbsverzerrung zwischen Direktvermarktern und Discountvermarktung, nenne ich es mal so.
Vielen Dank, Jochen Detmar, Vorstandssprecher von Neuland und einer der Herausgeber des kritischen Agrarberichts.
Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass dieses Jahr noch gute politische Entscheidungen bringt.
Und im Umweltmagazin Global bleiben wir bei der Landwirtschaft und kommen noch einmal auf das Thema CO2-Ausstoß zurück. Denn an dem hat die Landwirtschaft einen nicht unerheblichen Anteil. Das betrifft vor allem die Tierhaltung, die Milch- und Fleischproduktion. Doch wie hoch ist dieser CO2-Ausstoß wirklich? Das wollte German Watch wissen und hat am Mittwoch Zahlen veröffentlicht. Janina Schreiber hat sie.
Die Studie von German Watch und anderen Vereinen hat die Emissionen der 20 größten deutschen Schlacht- und Milchkonzerne unter die Lupe genommen. Allen voran Tönnies aus Nordrhein-Westfalen und das Deutsche Milchkontor aus Niedersachsen. Ergebnis? 2022 haben diese Riesen in der Fleisch- und Milchproduktion mehr als 54 Millionen Tonnen CO2 verursacht. Um das ins Verhältnis zu setzen, hat das Studienteam diese Zahlen verglichen mit den Emissionen aus dem Autoverkehr im gleichen Zeitraum. Autorin Friederike Schmidt vom Verein Faber-Konzepte erklärt.
Verglichen mit den Pkw-Emissionen, und das sind 89,5 Millionen Tonnen, und da machen sozusagen die Schlacht- und Milchkonzerne zusammen 61% dieser Menge aus. Genau, also es ist wirklich relevant.
Doch damit nicht genug, denn die wahren Klimakosten seien erst bemessen, so Schmidt, wenn auch die sogenannten Opportunitätskosten mit in die Bilanz einfließen. Also jene Klimagase, die entstehen, weil Flächen für die Fütterung und Haltung von Schweinen, Rindern und Geflügel genutzt werden. Flächen, auf denen sonst CO2 im Boden gespeichert werden könnte.
Indem zum Beispiel die Tönnies-Gruppe für ihre ganze Wertschöpfungskette bestimmte Flächen beansprucht, wo Futtermittel produziert werden, verhindert sie dadurch, dass dort Wald ist oder ein anderes Ökosystem, was Kohlenstoff binden könnte. Dann kommen wir zu diesen viel, viel höheren Zahlen.
In dem Fall übersteigen die Emissionen der Fleisch- und Milchriesen sogar die des Pkw-Verkehrs zur gleichen Zeit. Um das 1,5-fache. Ein wichtiger Baustein für weniger Klimagase sei es vor allem, weniger Tiere zu halten, sagt der Experte von German Watch, Konstantinos Tsilimikis.
Wenn die Konzerne sich wirklich darüber bewusst wären, was für Emissionen sie ausstoßen, in welcher Höhe, und sich klare Klimaziele setzen und darunter auch reinbilanzieren, zu sagen, wir müssen langfristig eigentlich runterkommen von mehr Tiere produzieren, eher in die andere Richtung, dann könnten sie auch Geschäftsmodelle aufstellen und sagen, setzen die Preise so, dass eben landwirtschaftliche Erzeugerinnen auch mit weniger Tieren produzieren können beispielsweise.
Und die Marktmacht dafür hätten Tönnies und Co., so Tsilimikis. Er fordert die Riesen der Branche auf, ihre Macht als Mittler zwischen Landwirtschaft und Einzelhandel zu nutzen.
Es müssen faire Vertragsbedingungen für die landwirtschaftlichen ErzeugerInnen gestaltet werden.
Klar dabei, auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher müssen dafür weniger Fleisch- und Milchprodukte kaufen. Friederike Schmidt.
Wenn sie quasi hier zwar pflanzliche Burger produziert werden, aber die Leute dann irgendwie argentinisches Rindfleisch kaufen, ist irgendwie nichts gewonnen. Das kann natürlich auch politisch beeinflusst werden.
Das naheliegendste Beispiel, die niedrigere Mehrwertsteuer auf tierische Produkte einfach erhöhen.
Der CO2-Ausstoß und die damit verbundene Erderwärmung sorgen auch dafür, dass die Gletscher weltweit immer schneller abschmelzen. Das ist ein Riesenproblem und deshalb haben die Vereinten Nationen 2025 zum Internationalen Jahr der Erhaltung der Gletscher erklärt. Allein die Gletscher in den Schweizer Alpen haben in den vergangenen 3 Jahren mehr als 10% ihres Volumens verloren. Und wenn das so weitergeht, sind sie spätestens Mitte des Jahrhunderts verschwunden. Katrin Hondl.
Auf dem Rhone-Gletscher im Schweizer Kanton Wallis ist das stetige Schwinden unübersehbar, unüberhörbar. Unter der von Emissionsablagerungen schmutzig-grauen Gletscherzunge rauscht das Schmelzwasser. Der See, der sich vor 18 Jahren am unteren Ende des Gletschers gebildet hat, wird von Jahr zu Jahr größer.
Das Schmelzwasser auf der Oberfläche findet irgendwann den Weg über Löcher, Spalten, Gletschermühlen, wie wir hier sehen, in den Gletscher hinein und bis an den Untergrund und fließt dann am Untergrund aus dem Gletscher wieder raus, hier am Rhone-Gletscher in den See. An anderen Gletschern kommt es dann beim sogenannten Gletschertor, kommt das Wasser wieder an die Oberfläche.
Der Glaziologe Andreas Bauder führt seit fast 20 Jahren Messungen am schmelzenden Rhone-Gletscher durch. Die Daten werden zusammen mit denen von über 170 weiteren Gletschern vom schweizerischen Gletschermessnetz GLAMOS gesammelt und ausgewertet. Allein in den vergangenen 3 Jahren haben die Gletscher in den Alpen mehr als 12% ihres Eisvolumens verloren.
Wenn wir jetzt rückblickend schauen, war der Sommer 2024 schmelzintensiver als der Sommer 2023. Insgesamt war 2023 doch etwas schlechter für die Gletscher, weil einfach über den Winter zu wenig Nahrung gekommen ist.
Wenn sich die Temperaturen weiter erhöhen, werden bis zum Ende des Jahrhunderts fast alle Gletscher in der Schweiz geschmolzen sein. Weltweit sind 275.000 Gletscher in Gefahr. In den Polarregionen, im Himalaya, in den Rocky Mountains, in Argentinien, überall. Darauf wollen die Vereinten Nationen mit dem Internationalen Jahr zur Erhaltung der Gletscher aufmerksam machen.
Das ist der Sinn oder die Idee, dieses Jahr Aufmerksamkeit zu bekommen, zu sagen, es ist eine globale Geschichte. Auswirkungen, die die Gletscherschmelze hat, passieren auf allen Ebenen, lokal, regional, global.
Sagt die Glaziologin Isabel Gärtner-Röhr. Sie arbeitet an der Uni Zürich für den World Glacier Monitoring Service, ein Projekt für weltweite Gletscherüberwachung. Vor einigen Jahren habe es noch einzelne Gletscher gegeben, die an Masse zulegten, sagt sie, in Neuseeland oder Norwegen. Das sei nun vorbei.
Jetzt habe ich zuletzt hier das für 2023, wo wir komplett mit den Daten parat sind, angeschaut. Da gibt es eigentlich keinen Gletscher, den wir messen, von dem wir positive Werte haben.
Sind die Gletscher einmal weg? Sind Trinkwasserversorgung und Landwirtschaft bedroht? Auch große Wasserstraßen wie der Rhein oder die Rhone speisen sich aus Gletschern. Und der Meeresspiegel steigt durch die Gletscherschmelze. Derzeit jedes Jahr um 1 Millimeter. Wenn alle Gletscher verschwunden sind, wären es pro Jahr 32 Zentimeter.
32 Zentimeter, wenn wir uns überlegen, wir sind auf so einem Inselstaat, dann macht das schon viel aus, auch wenn es wenig klingt. Wenn natürlich die Eisschilde noch dazukommen, sprechen wir von Metern, bis zu 60 Meter, wenn das antarktische Eisschild abschmilzt. Aber bei uns geht es um die Gletscher und das, was jetzt passiert. Das heißt, diese 32 Zentimeter, die werden vermutlich in den nächsten Jahrzehnten passieren und nicht erst in 200 Jahren, wo wir denken, das betrifft uns sowieso nicht.
Die Zeit drängt also. Mit dem Internationalen Jahr für die Erhaltung der Gletscher starten die Vereinten Nationen wieder einmal einen Aufruf zu mehr Klimaschutz, also die radikale Reduktion von Treibhausgasemissionen. Ein anderes, wirksames Mittel gegen das weltweite Gletschersterben gibt es nämlich nicht.
Aber dieser Zusammenhang scheint den neuen US-Präsidenten Trump genauso wenig zu interessieren wie der mit den verheerenden Waldbränden in Kalifornien. Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht zu viele Nachahmer gibt. Und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn. Machen Sie's gut.